Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Ich habe in der kurzen Vorbesprechung für diese Episode einen Satz gehört, mit dem möchte ich heute mal starten. Was ist im Dickdarm so los?
Da sind unglaublich viele Bakterien. Ganz, 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 ganz viele. Ja, und dann wird natürlich im Dickdarm Wasser entzogen und Elektrolyte rausgezogen und so weiter. Also da passiert schon einiges. Aber was uns interessiert, ist tatsächlich das Mikrobiom, also die Artenvielfalt, die Darmbakterien. Und die haben einige Funktionen, die sind sehr wichtig. Und darüber wollten wir heute mal sprechen.
Ich nehme die Frage jetzt nochmal auf. Das heißt, wenn du das schon so in den Raum wirfst, ist da wirklich viel los? Das heißt, wie ist denn der Dickdarm besiedelt? Was muss denn da alles sein?
Ja, also wir haben ja im Darm etwa 1 bis 3 Kilo Mikrobiom, das heißt also 1 bis 3 Kilo Bakterien im Darm.
Das ist so unvorstellbar, ne?
Das ist Wahnsinn, ne? Und da gibt es ganz viele verschiedene Bakterien. Unter anderem gibt es diese Bifidobakterien, die kennen wir angeblich vom Joghurt. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das auch tatsächlich die Bifidobakterien sind, die wir bräuchten und ob man mit denen im Joghurt auch was anfangen kann. Bei Joghurt bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil bei der Joghurtherstellung wird, also eigentlich werden Bakterien verwendet, die dann den Joghurt, also diese Gelstruktur innerhalb von 4 Stunden produzieren und dann ist der Joghurt für die fertig. Normalerweise, wenn man Joghurt mal selber macht aus frischer Kuhmilch, dauert das so 12 Stunden oder so mit den richtigen Bakterien eben aus der Kuh. Aber das sind diese Bifidobakterien, die sind auf jeden Fall schon mal wichtig. Und dann gibt es natürlich die Lactobacillen, die sind ja ganz bekannt eigentlich, glaube ich, also in meiner Welt. Das sind milchsäurebildende Bakterien, die unglaublich wichtig sind für die Abwehr in unserem Darm und damit auch für unser Immunsystem eine große Rolle spielen. Und die sind ganz häufig im Mangel. Dann gibt es noch die Escherichia coli, die kennen manche Frauen von Blasenentzündungen. Dann sind sie im falschen Bereich des Körpers, wenn das passiert. Aber die sind auch wichtig für den Darm. Also die können gefährlich werden. Aber im Darm, in diesem Milieu, wenn sie im normalen Maß vorhanden sind, dann sind sie normal und dann sind sie auch wichtig für uns. Und dann gibt es noch die Enterokokken. Und das sind jetzt erstmal so die bekannteren Bakterien. Und dann gibt's ja noch meine Lieblingsbakterien, die finde ich ja so toll, die heißen Akkermansia muciniphila. Die bilden den Schleim im Darm. Also die haben die Funktion, Schleim auf die Schleimhaut zu bringen. Und nur in dieser Schleimhaut können sich unsere eigenen guten Bakterien, von denen ich eben ein paar erwähnt habe, richtig gut vermehren. Und wenn dieser Schleim nicht da ist, was ganz oft passiert, beziehungsweise wenn die Akkermansia muciniphila nicht da sind, dann tut das dem Mikrobiom einfach nicht gut. Und jetzt rate mal, wodurch Akkermansia muciniphila schon kaputt gehen.
Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich geht es mit unserer normalen Ernährung schon.
Das ist auch noch ein Faktor, aber allein schon durch Stress.
Okay.
Verrückterweise. Also es reicht schon Stress. Ach, die sind total empfindlich und natürlich unbedingt Antibiotika machen die kaputt. Ja, also das ist ganz klar, wenn die schon, also die sind wirklich ganz leicht umzuhauen. Und das Interessante an denen ist, die sind Anaerobier. Das heißt also, man kann diese Akkermansia muciniphila nicht direkt nachweisen, wenn man eine Stuhlprobe hat, dass man die anzüchtet, sondern die werden so entdeckt oder gesucht im Stuhl, indem man einen PCR-Test macht. Das kennt ja nun mittlerweile jeder. Also einen Test macht auf die Gene, die zu Akkermansia muciniphila gehören. Denn sobald die den Darm verlassen und an die Luft kommen, sterben die. Und deshalb müssen wir die übrigens füttern. Und wir füttern die mit Akazienfasern. Das nur mal so nebenbei.
Ihr untersucht ja sehr viel. Das heißt, was so im Darm los ist. Wie sieht denn das aus? Bei den meisten Menschen fehlt da was?
Ja, also bei den meisten Menschen geht's schon mal los mit dem pH. Also es wird vom Labor tatsächlich die Farbe festgestellt und auch die Konsistenz. Das ist natürlich auch wichtig, weil wenn es zum Beispiel, wenn der Stuhl gelb ist, dann wissen wir, dass irgendwo im Bereich der Galle irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, und dann wird der pH-Wert gemessen. Und ganz häufig ist der pH-Wert basisch. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, es gibt die Milchsäurebakterien, die Lactobacillen, da schwingt das Wort Säure mit. Und wenn die in zu geringem Ausmaß vorhanden sind, dann zum Beispiel wird der Stuhl basisch. Und wenn der Stuhl basisch ist, dann ist er schon wieder nicht in Ordnung. Also dann sammeln sich die falschen Bakterien dort. Dann siedeln sich Bakterien an, wie zum Beispiel, was haben wir denn da, Klebsiellen. Die machen zum Beispiel auch Histamin. Dann hat man wieder Histaminprobleme. Oder Serratia oder Morganella. Citrobacter macht übrigens auch Histamin. Pseudomonas ist ein ganz fieser Erreger, der ist richtig blöd und so weiter und so weiter. Also da gibt es dann böse Bakterien, die dort wachsen können. Deshalb ist der pH für uns echt wichtig, dass der im sauren Bereich liegt. Und dann gibt es bei unseren Befunden sehr schön immer noch eine Diversität. also die Diversität wird dargestellt, wie hoch die ist. Die ist meistens noch okay, aber wo es dann richtig kracht, ganz oft, ist der Dysbiose-Index. Und da ist es so, dieser Index, der geht bis zu einer Bereich von etwa 30, 35. Und 35 wäre ganz schlecht und 0 ist super. Also Dysbiose heißt ja, dass schlechte Bakterien, schlechte, das ist immer so ein blödes Wort, aber Bakterien da sind, die da gerade nicht hingehören, ja, und die vielleicht Ärger machen könnten. Und dieser Dysbiose-Index, der ist halt, der zeigt eben an, wie viele nicht so gute Bakterien da drin sind. Und letztens hatte ich tatsächlich jemanden, der hatte 35. Also das war richtig krass, dass jemand im Bereich 0 oder 5 oder sogar 10 ist, also noch im grünen Bereich, habe ich eigentlich nie. Und das finde ich auch sehr interessant. Die meisten Leute liegen mindestens in einem gelben bis orangenen Bereich. Das ist eigentlich normal. Und die, die dann dollere Beschwerden haben, die sind dann häufig auch im roten Bereich.
Welche Rolle spielen denn Pilze, Viren und was es alles sonst noch gibt?
Bei der Untersuchung spielen Viren keine Rolle. Das ist dieses sogenannte Virom, was es übrigens auch gibt. Also man könnte schon mal gucken, welche guten Viren da sind. Denn es gibt gute Viren, die für uns wichtig sein sollten wahrscheinlich. Aber da ist man im Moment noch dran. Das kann man noch nicht untersuchen lassen. Das ist alles noch in der Forschung. Pilze werden allerdings untersucht vom Labor. Das sind diese bekannten eigentlich Candida albicans-Pilze beziehungsweise verschiedene andere Candida-Pilze. Interessanterweise sehe ich die recht selten. Also man denkt ja immer, dass es das so oft gibt und man hört immer, dass es das so oft gäbe, aber ich sehe die wirklich selten.
Die gibt es da, glaube ich, aber durchaus, aber das ist immer dann, wie viele da sind, ist das Problem,
ja.
Ne?
Ja, ja, sehr gut. Das war sehr gut, genau. Es gibt die Pilze auf jeden Fall und die haben wahrscheinlich auch irgendwie eine gute Funktion, aber es kommt auf die Menge an, genau. Und die Menge ist bei meinen Untersuchungen eigentlich immer im Normbereich. Also ich habe ganz selten mal Leute, die wirklich zu viel Candida haben.
Jetzt haben wir Stress. Ernährung hatte ich schon als Stichwort reingeworfen. Was kann denn da noch irgendwie für Unordnung sorgen?
Infektion. Also nicht nur diese Bakterien, die wir hier testen, also was ich vorhin genannt habe, Klebsiella und so weiter oder schwefelbildende Bakterien oder sowas. Also es gibt da noch verschiedenste. Es gibt zum Beispiel auch methanbildende Bakterien und so. Also da gibt es verschiedenste Bakterien, sondern andere Infektionen zum Beispiel wie Yersinien, Salmonellen kennen natürlich viele. Coxsackie-Viren spielen häufig eine große Rolle. Enteroviren, Echoviren. Ja, also da gibt es einige Erreger, die auch dazu beitragen können, dass es ein großes Durcheinander geben kann im Darm. Und das sehen wir zum Beispiel auch so ein bisschen, also das könnte einen Hinweis geben, wenn alles andere so einigermaßen in Ordnung ist, an den Einzelparametern am Ende des Befundes. Da gibt es nämlich drei Einzelparameter. Das ist das Calprotectin, das Alpha-1-Antitrypsin und sekretorisches IgA. Und da kann man auch schon mal eine Idee kriegen, ob jemand eventuell noch eine Infektion hat, aber auch die Idee, dass jemand Leaky Gut hat. Leaky Gut ist ja ein großes Thema und man kommt auch darüber auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also auf die Idee, dass jemand vielleicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben könnte. Das sind sehr interessante Parameter.
Ihr stellt jetzt fest, da ist was in Unordnung, da ist etwas, was im Milieu nicht so sein soll. Das heißt, was sind die Schritte? Das heißt, Stress abbauen, aber man kann was tun, ne?
Ja, also man kann ja Darmbakterien geben. Man kann das auch alles sehr gezielt machen und personalisiert. Ich arbeite jetzt seit einiger Zeit, seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, mit einem Zentrum in den Niederlanden zusammen. Das läuft ziemlich gut, da bin ich ziemlich begeistert. Da ist es wirklich so, dass die dann den Befund von unserem Labor bekommen und ich gebe zusätzlich in eine Maske noch ein, welche Beschwerden der Patient hat, auch welche Diagnosen der Patient hat. Und dann kriege ich aus der KI quasi rausgeworfen, welches Rezept die mir herstellen könnten, welche Rezeptur die herstellen könnten für den Patienten. Da stehen dann ganz bestimmte Darmbakterien drin und Substanzen, die dann helfen können, zum Beispiel Akkermansia muciniphila zu vermehren oder so. Das ist super spannend, weil die sich in diesem Zentrum ganz intensiv mit der Forschung beschäftigen. Die sind wirklich immer auf dem neuesten Stand. Die machen ganz tolle Fortbildungen und das ist auch ein ganz nettes, sympathisches Team, wo man merkt, die brennen für ihren Job. Ja. Also das ist wirklich sehr schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, und am liebsten mache ich mittlerweile diese Mischungen von dem Zentrum. Aber man kann natürlich auch einfach Darmbakterien geben, von denen man denkt, dass sie jetzt angesagt sind. Also wenn zum Beispiel jemand gerade durch eine Antibiose Probleme im Darm hat, gebe ich eine bestimmte Sorte Darmbakterien. Oder wenn jemand sehr viel Stress hat oder wenn ein Kind auf die Welt kam und nicht gestillt werden konnte. Da gibt es dann immer unterschiedliche Möglichkeiten und dazu kriegen sie dann meistens noch Akazienfasern oder sowas ähnliches, also irgendein Präbiotikum. Es sei denn, sie hätten SIBO, also so eine Dünndarmüberwucherung, dann muss man nochmal ganz speziell gucken, das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Und dann Glutamin natürlich gebe ich auch noch sehr gerne, weil das gut ist für die Energiegewinnung des Darms, es ist gut für die Entgiftung und super gegen Entzündungen und Leaky Gut.
Wobei, das habe ich glaube ich richtig in Erinnerung, wenn wir da Darmbakterien nehmen, wir siedeln die damit nicht an, ne? Das heißt,
das ist auch der Grund, warum man das lange machen muss. Ich dachte dann früher immer, ach, nimmst du mal so ein Tütchen Darmbakterien, toll, dann hast du die da drin und die siedeln sich da an. Aber Pustekuchen, so ist es nicht. Die bleiben nur 24 Stunden etwa auf der Schleimhaut und gehen dann wieder raus. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die überhaupt keinen Darm kennengelernt haben, sondern dass die in Gläsern gezüchtet werden und die haben da keinen Bezug zur Darmschleimhaut so richtig.
Das heißt, das ist nur eine Unterstützung, damit sich das natürliche Milieu einfach wieder bilden kann.
Ja, und man kann sich das so vorstellen wie so ein Schutzanstrich mit diesen Darmbakterien oder man kann sich vielleicht auch vorstellen, das sind so Krankenschwestern oder Krankenpfleger und die pflegen jetzt das Mikrobiom von uns, dass sich das wieder regenerieren kann. Oder der Schutzanstrich und dahinter kann sich das Mikrobiom regenerieren, den muss man halt jeden Tag neu auftragen. So kann man sich so bildlich ein bisschen vorstellen.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.